Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und servus Franziska Singer.
Servus, wow, ich werde mit dem ganzen Namen vorgestellt. Vielen Dank, Philipp Fleiter.
In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, kam es mir auch irgendwie seltsam vor. Es hat sowas Florian Silbereisen-Estes. Aber falls sich jetzt jemand fragt, wie du mit vollem Namen heißt und dich googeln will, kann er das jetzt natürlich tun.
Ja, ist absolut richtig.
So habe ich gedacht.
Ja, danke für die wunderbare Vorstellung. Ich freue mich total, wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch und wir können schon mal verraten, dass wir uns vielleicht jetzt bald öfter hören und ihr euch auch. Aber weil ich gemein bin, verrate ich erst am Ende der Folge noch mehr dazu.
Ja, was wir ganz kurz schon anteasern können, ist allerdings, dass du bald auch bei mir zu Besuch sein wirst. Da müsst ihr allerdings noch ein bisschen warten, das wird erst im Februar soweit sein.
Genau, im Februar gibt es dann wieder den Gegenbesuch bei Darf's ein bisschen Mord sein. Jetzt sprechen wir heute über eine ja wirklich gruselige Serie von brutalen Angriffen, scheinbar aus heiterem Himmel. Vielleicht hat der eine oder die andere von dem Fall gehört, der war vor einiger Zeit sehr groß in der Presse. Deshalb natürlich, wie immer vorab eine Inhaltswarnung, in diesem Fall geht es um brutale Messerangriffe auf junge Frauen und um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Alle Namen bis auf zwei Vornamen habe ich geändert. Bist du bereit für diesen Fall? Ich kann dir jetzt schon mal sagen, er wird deinen Blutdruck ein bisschen nach oben treiben.
Oh yeah. Ja, ich bin bereit.
Sehr gut, dann starten wir rein. Jedes Jahr zwischen August und September blüht die Kirchdorfer Heide besonders schön. Das lila Blütenmeer ist eine der größten Heideflächen Niedersachsens und lockt jedes Jahr viele Wanderer und Hobbyfotografen in die 2500 Einwohnergemeinde im Landkreis Diepholz. Und so sind auch an diesem 10. September 2023, einem sonnigen Spätsommertag, einige Sonntagsspaziergänger unterwegs. Auch die 17-jährige Mara Sophie will die Sonne genießen, bevor sie morgen wieder den ganzen Tag in der Schule sitzt. Am Vormittag hat Mara Sophie mit ihrer Nichte, also der Tochter ihrer älteren Schwester, im Pool geplanscht. Später hat die Familie Pizza bestellt. Der Gymnasiastin ist ihre Familie sehr wichtig. Außerdem engagiert sie sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in dem kleinen Ort. Nach dem Abi will sie für ein halbes Jahr nach Afrika reisen, um dort Wassertränken für Tiere zu bauen. Mara Sophie liebt die Natur. Ihr ganzes Zimmer steht voller Pflanzen und sie ist gerne draußen unterwegs. Oft fährt sie mit ihren Inlinern zwischen den Feldern entlang, vorbei an Bauernhöfen, Windrädern und Einfamilienhäusern aus rotem Backstein. Auch an diesem Abend zieht sie nochmal die Inliner an, um eine Runde zu drehen. Hast du dein Handy eingesteckt? Fragt ihre Mutter Sandra noch. Mara Sophie nickt und verabschiedet sich von ihrer Mama mit einem Hab dich lieb. Es ist etwas kühler geworden und der Fahrtwind weht um Mara Sophies Beine. Sie trägt eine dunkle kurze Hose und ein helles T-Shirt. Die Sonne steht schon tief über den Maisfeldern und taucht alles in ein goldenes Licht. Gegen 18.30 Uhr schickt sie ihrem Freund noch ein Foto mit ihrem Handy. Sie ist mittlerweile etwa 4 Kilometer Luftlinie von ihrem Elternhaus am Ortsrand von Kirchdorf entfernt und fährt zwischen Kirchdorf und Barenburg auf der Straße Schwarzer Dieken. Auf den ersten Blick wirkt es hier ziemlich einsam. Weit und breit ist nichts als Felder und Bäume zu sehen. Doch die Wege zwischen den Gemeinden Kirchdorf und Barenburg im Sulinger Land sind gut asphaltiert und werden gerne von Joggern, Radfahrern oder eben Inlineskatern genutzt. Mara Sophie fährt weit rechts, damit noch genug Platz für Fahrradfahrer und Autos ist, um sie zu überholen. Sie bemerkt nicht, wie sich gegen 18.34 Uhr hinter ihr ein grauer VW Tourer nähert. Der Fahrer überholt sie nicht wie die anderen, sondern bleibt stehen und parkt das Auto auf dem Grünstreifen. Mara Sophie bemerkt auch nicht, wie der Fahrer aus dem Auto aussteigt und ein Taschenmesser zückt. Einige Zeit später macht sich zu Hause Mara Sophies Mutter Sandra langsam Sorgen, weil ihre Tochter immer noch nicht zu Hause ist. Sie schreibt ihr eine Nachricht, doch sie bekommt keine Antwort. Um 20.45 Uhr fährt sie deshalb zum Freund ihrer Tochter, doch auch hier ist Mara Sophie nicht. Er zeigt ihr noch das Foto, das Mara Sophie ihm kurz vorher geschickt hat. Sandra kennt die Inlinerstrecke ihrer Tochter und fährt den Weg mit dem Auto ab, um nach ihr zu suchen. Als sie an der Straße Schwarzer Dieken ankommt, sieht sie das Absperrband, die vielen Polizisten und das Blaulicht. Ein Polizist kommt auf ihren Wagen zu. Sie erzählt ihm, dass ihre Tochter sucht. Dann ist es kurz ganz still. Der Polizist sagt ihr, dass sie im Wagen warten soll. Dann kommt ein Kollege zu ihr ans Auto. Wir haben eine furchtbare Nachricht für sie. Wir haben ihre Tochter gefunden.
Das ist sicherlich so schlimm als Elternteil, wenn man das hört. Also ich denke mir, dass sie schon große Angst ausgestanden haben muss, als der gesagt hat, sie soll im Auto warten. Da kommen schon die ersten Befürchtungen hoch. Und als er dann sagt, also furchtbare Nachricht, wir haben ihre Tochter gefunden. Das lässt mich vermuten, dass Mara-Sophie zumindest schwer verletzt ist. Oder, das halte ich jetzt für wahrscheinlicher, dass sie nicht mehr am Leben ist. Was ist passiert?
Da komme ich gleich zu. Also die ersten Ermittlungen ergeben, dass Mara-Sophie von hinten angegriffen wurde und in einen kleinen Wassergraben rechts neben der Straße gestürzt ist. Dort drückt ihr Angreifer sie unter Wasser und sticht ihr mit einem Messer in den Hals. Die schmale 17-Jährige hat keine Chance. Sie stirbt noch im Wassergraben an ihrem massiven Blutverlust und an dem Wasser aus dem Graben in ihrer Lunge. Also man kann gar nicht genau sagen, was dann letztendlich zum Tod geführt hat. Ihr Todeskampf dauert nur wenige Minuten. Kurz danach biegt eine Gruppe Fahrradfahrer auf die schmale Straße ab. Sie sehen nur noch, wie ein Mann aus dem angrenzenden Maisfeld kommt, über den Graben springt und eilig zur Beifahrertür seines Wagens läuft. Das Auto wendet und rast in die entgegengesetzte Richtung nach Kirchdorf davon. Wir dachten an einen Landwirt, der nach dem Mais geguckt hat, werden sie später erzählen. Keiner von ihnen ahnt, was sich dort gerade abgespielt hat. Also ist ja auch ganz logisch, diesen Gedanken zu haben, weil du rechnest ja jetzt nicht damit, dass da gerade was ganz Schreckliches passiert ist, wenn du da so schön auf dem idyllischen Land unterwegs bist, ne?
Nein, natürlich nicht. Und wenn der Mann jetzt nicht gerade nach Business ausschaut, irgendwie nach Anzug, sondern ich sag mal ganz normale Klamotten anhat oder eher etwas mehr für die Arbeit gekleidet ist, dann geht man da schon davon aus, dass er jetzt, weil was hat er sonst im Maisfeld zu tun? Oder vielleicht war er pinkeln, ja.
Das habe ich auch gerade gedacht. Es könnte natürlich auch sein, dass er sich einfach irgendwie erleichtert hat. Aber da würde ich jetzt auch erstmal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Also es dauert noch einen Moment, etwa eine halbe Stunde nach dem Angriff um 19.01 Uhr entdeckt ein weiterer Radfahrer Mara-Sophies Leiche. Als er anhält, denkt er zuerst an eine Puppe, die dort im Wassergraben liegt. Als ihm klar wird, was er da sieht, ruft er sofort die Polizei. Die ist schnell vor Ort und sperrt die Straße und den Fundort ab. Im Wassergraben finden die Ermittler außerdem Mara-Sophies Brille und ihr Handy.
Ja, ich finde das, es ist halt nie eine Puppe. Aber ich finde es so, irgendwie so nett, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass es eine Puppe ist, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass hier ein Toter liegt.
Ja.
Also das ist ja so absurd, auf eine Leiche zu stoßen, das wird den allermeisten von uns ja hoffentlich auch niemals passieren im Leben.
Das ist zu hoffen. Also ich habe mir auch den Tatort angeschaut und so. Das ist halt so dieses, ich komme ja hier auch vom eher Plattenland und es ist, weißt du, so diese Feldwege, wo wirklich du schaust auf die Wiesen, auf die Felder. Da gehst du mit deiner Familie spazieren. Da laufen Omis mit ihren Walkingstöcken vorbei. Weißt du, das ist halt so die Sonntagsidylle. Und gerade da erwartest du ja jetzt nicht, dass sowas Schreckliches passiert. Ich glaube, das trägt auch irgendwie dazu bei. Ja.
Natürlich nicht. Aber diese Gruppe Fahrradfahrer, die du vorher erwähnt hast, die hat ja den Mann gesehen, der da war. Melden die sich, können die ihn beschreiben und auch das Auto, weil das Auto haben sie auch gesehen. Vielleicht hat sich jemand das Kennzeichen gemerkt.
Ja, aber das
andererseits
wäre,
warum, ne?
Ja, es wäre toll gewesen, aber so ist es leider nicht. Ja. Die Radfahrer melden sich erst später, die erfahren erst aus der Zeitung von dem Fund der Leiche und denken sich dann, ah, da war was und rufen dann, was ja absolut richtig ist, bei der Polizei an.
Ja, ist
aber
auch gut so, ja.
Genau, viel mehr als das Auto und die groben Umrisse des Mannes konnten sie eben aus der Ferne nicht erkennen. Das heißt, das sind wirklich nur ganz grobe Hinweise. Die Polizei kann allerdings einen Reifenabdruck am Tatort sichern, aber all das reicht natürlich noch lange nicht aus. Deshalb setzen die Ermittler auf weitere Zeugen. Schon am nächsten Tag gehen sie an die Öffentlichkeit und bitten um weitere Hinweise. Vielleicht hat's ein Anwohner oder ein Landwirt etwas Ungewöhnliches gesehen und das ist eher ungewöhnlich, würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass man direkt in die Öffentlichkeitsfahndung geht. Das ist ja teilweise gerade in Deutschland so, dass selbst wenn sie Bilder von Tatverdächtigen haben, dass sie dann erst ein halbes oder dreiviertel Jahr damit um die Ecke kommen, weil man das eben erst machen soll, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also wenn alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind oder wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Also da sind sie jetzt in dem Fall schnell dabei. Die Mordkommission Inliner wird eingerichtet. Zu Beginn suchen etwa 25 Polizisten nach Hinweisen. Später wird die Zahl knapp dreistellig sein. Mit Hilfe des technischen Hilfswerks wird sogar der Graben an der Stelle gestaut und leer gepumpt. Mittlerweile ist jedem klar, das hier war kein Unfall. Jemand hat Mara Sophie brutal ermordet. Ihr wurde in die Kehle geschnitten und in den Hals gestochen und auch am Rest ihres Körpers finden sich mehrere schwere Schnittwunden. Laut der Rechtsmedizin waren mindestens 4 davon tödlich. Also auch da sind wir im Bereich der Übertötung, also das wesentlich
Overkill.
Mehr genau Gewalt angewendet worden, als nötig gewesen wäre, um sie zu töten. Der ganze Ort ist geschockt. Hier im beschaulichen Kirchdorf rückt die Polizei sonst höchstens mal zu Autounfällen auf der Landstraße aus. Mit so etwas rechnet man doch nicht, sagt auch der Zeuge, der Mara Sophie gefunden hat. Hier im Ort kennt man sich. Viele Familien leben schon über Generationen hier. Deshalb kommen zum Trauergottesdienst 2 Tage später auch hunderte Menschen, um von Mara Sophie Abschied zu nehmen. Ihre Mitschüler am Gymnasium in Sulingen, Bekannte und Freunde. Und während die Familie von Mara Sophie trauert und die Polizei die Spuren auswertet, ist ihr Mörder schon auf der Suche nach dem nächsten Opfer. 3 Tage später, am 13. September 2023, verlässt die 30-jährige Julia Hase gegen 0.35 Uhr den McDonald's am West Point in Sulingen. Die Kleinstadt liegt im Zentrum des Kreises Diepholz und ist nur wenige Autominuten von Kirchdorf entfernt. Julia kommt gerade von einer Firmenfeier und hat ihr Auto etwas abseits in der Nähe einer Aral-Tankstelle auf der Friedrich-Tietjen-Straße geparkt. Das Gelände liegt in einem kleinen Gewerbegebiet mit einigen Autohäusern und einer Waschanlage. So spät ist hier kaum noch etwas los. Julia hat in der einen Hand ihr Handy und in der anderen eine warme McDonald's-Tüte. Sie hat Hunger und will noch etwas essen, bevor sie schlafen geht. Ist ja auch wieder so eine Situation, die fast jeder kennt, ne? Also so wie dieses auf der Landstraße joggen, spazieren gehen, Inlineskaten fahren oder sich abends noch bei McDonald's schnell was holen, bevor es nach Hause geht.
Ja, aber, das kennt sogar Städter.
Ja, genau, das kennt sogar Städter, aber dazu kommt es eben nicht. Noch während Julia an ihrer Autotür nach ihrem Schlüssel sucht, hält neben ihr ein weiteres Auto. Sie denkt sich nichts dabei, schließlich halten ihr immer mal wieder Leute, die sich abends noch schnell eine Pommes oder einen Burger holen wollen. Doch dieser Mann hat etwas anderes im Sinn. Er steigt aus seinem Auto aus und kommt direkt auf sie zu. Noch ehe Julia überhaupt realisieren kann, was er von ihr will, geht der Mann mit einem Messer auf sie los.
Oh Gott, absolute Horrorvorstellung. Du willst einfach nur, du hast jetzt deinen, weiß ich nicht, dann McDonald's-Einkauf in der Hand, bist schon müde, willst einfach nur ins Bett und dann plötzlich geht jemand los auf dich. So aus dem Nichts.
Ja, also es gibt ja manchmal so Situationen, das ist ja leider Gottes bei Frauen viel häufiger der Fall, dass ihr euch diese Gedanken machen müsst, als Männer sich das machen müssen. Einfach, weil die Gefahr für euch viel größer ist. Aber ich kenne das auch, dass du manchmal, wenn du irgendwie an so einem einsamen Parkplatz irgendwo ins Auto steigst, doch noch mal guckst oder denkst so, ja, wenn jetzt was passiert, so, ne, aber ohne, dass man wirklich damit rechnet, dass was passiert und das ist genau in dem Fall so. Also Julia fällt nach hinten durch die Wucht des Angriffs. Die 30-Jährige versucht irgendwie sich mit Händen und Füßen zu wehren und schreit laut um Hilfe und das rettet ihr das Leben.
Muss man auch dazu sagen, in dem Moment, wo man kämpft, ist man ja oft so beschäftigt, damit zu kämpfen und braucht die Luft fürs Kämpfen, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, zu schreien oder die Kraft hat, gleichzeitig auch noch zu schreien.
Und oft geht's ja dann auch so schnell, dass man gar nicht mehr schreien kann. Also das ist jetzt für sie wirklich ganz, ganz, ganz großes Glück, dass sie das kann und dass sie das macht. Denn vier junge Männer, die sich gerade im Außenbereich des McDonald's aufhalten, also die da draußen sitzen, die hören Julias Schreie und kommen sofort angerannt. Für sie wirkt es erst wie ein harmloses Gerangel, aber dann sehen sie das viele Blut und das Messer, was der Mann in der Hand hat.
Naja, harmloses Gerangel, wenn jemand so schreit.
Ja, aber du kennst das vielleicht auch, dass man manchmal so Situationen beobachtet, wo man sich fragt, ist das jetzt schon die Grenze, wo ich einschreiten sollte oder nicht? Weißt du, wenn so Streits lautstarker werden. Aber klar, wenn jetzt jemand um Hilfe schreit, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber also ich wohne ja auch relativ zentral, jetzt zwar Gütersloh, nicht in Wien, aber ich habe das auch schon häufiger gesehen, dass Leute, die vielleicht ein bisschen was getrunken haben oder die in einer psychischen Ausnahmesituation sind, hier in der Innenstadt rumschreien und mit der Zeit stumpft man ehrlich gesagt auch ein bisschen ab, weil man denkt so, ja okay, wieder so ein Bekloppter unterwegs. Mhm. Aber in dem Fall sieht man halt direkt, da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Mhm. Und einer von diesen vier Männern, der 19-jährige Mohammed, der schreit den Täter schon aus der Ferne an, während er auf ihn zurennt. Auch das ist ja richtig gut, direkt zu sagen, Achtung, wir haben dich gesehen, hau sofort ab, hör auf mit dem, was du da tust. Und das scheint zu funktionieren, denn der Täter scheint Angst zu bekommen und lässt tatsächlich von Julia Hase ab. Kurz bevor die vier Freunde bei ihm angekommen sind, springt der Angreifer in sein Auto und rast davon. Mohammed und seine Freunde kümmern sich um die schwer verletzte Julia. Sie ist, wie ich gerade schon sagte, sehr schwer verletzt, blutet aus Wunden unterm Kinn und am Knie, aber sie lebt. Und das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen, nur dank der vier jungen Männer, die ihr mutig geholfen haben, obwohl die Situation auch für sie nicht ungefährlich war. Ja. Weil, auch wenn die zu viert waren, der hatte ein Messer.
Ja, da sie zu viert waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ihnen auch was tut, sicherlich geringer, als wenn es jetzt einer gegen einen gewesen wäre.
Absolut. Ja.
Aber es ist trotzdem natürlich...
Ich will damit nur sagen, es gibt bestimmt auch Leute, die das gesehen hätten und die nichts getan gemacht hätten. Oder die vielleicht die Polizei gerufen hätten, was auch gut ist. Ne? Ja. Aber
nur vielleicht dann halt schon zu spät.
Genau, sie sind halt sofort reingegangen und darauf angesprochen wird Mohammed später sagen, das ist ein Menschenleben, da geht es nicht um Angst. Und die vier Freunde, die tun noch mehr, sie haben sich nämlich das Kennzeichen des grauen VW Touran gemerkt und können auch der Polizei den Täter sehr gut beschreiben. Die vermuten relativ schnell, also die Ermittler, dass dieser Angriff mit dem Mord an Mara Sophie zusammenhängen muss. Das hier ist keine Gegend, in der öfter solche schlimmen Dinge passieren. Das und die Stichverletzung, das lässt die Ermittler aufhorchen, erklärt später ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Und wir haben natürlich hier zweimal dasselbe Auto oder ein Auto, was zumindest sehr ähnlich ist von den Beschreibungen.
Ja, und ein Messer.
Genau, wir haben das Messer, wir haben das Auto und die beiden Tatorte sind nur so 10 Kilometer voneinander entfernt. Dank der Hinweise der vier Helfer hat die Polizei noch an diesem frühen Mittwochmorgen einen Namen. Andreas Borkholz, ein 42-jähriger Landwirt aus Kirchdorf. Schon am frühen Morgen stürmt die Polizei mit einem Großaufgebot den Hof, auf dem der 42-Jährige mit seinen Eltern wohnt. Doch der Mann ist verschwunden.
Da ist ja sonst nicht viel los in dieser Gegend, ne? Und dann gleich zwei Überfälle, beziehungsweise einer davon tatsächlich ja Mord. Das macht den Leuten sicherlich Angst.
Ja, absolut. Also du kannst dir vorstellen, dass spätestens ab diesem zweiten Angriff im Sulinger Land die Angst umgeht. Viele Menschen trauen sich nicht mehr alleine auf die Straße, vor allem nicht im Dunkeln. Die Straßen und Wege sind zum Teil wie leergefegt. Ich habe Angst, mich allein im Dorf zu bewegen, erzählt eine Anwohnerin dem Fokus. Eine Radfahrerin erklärt, dass sie auch für die ganz kurzen Strecken auf ihr E-Bike umgestiegen sei, um im Notfall schneller flüchten zu können. Weil gerade bei Frauen sind zwei Frauen jetzt angegriffen worden, die auf den ersten Blick ja überhaupt nichts mit dem Täter zu tun hatten. Also da gibt es keine Überschneidung. Das heißt, ja, im Prinzip, es kann jede treffen.
Ja, war auch eine 17 und eine war 30.
30-Jähriger, also, ja. Also nicht mal vom Typ, sagen wir mal, irgendwie ähnlich. Das ist sehr random irgendwie. Und das macht's ja dann einfach noch viel gruseliger, weil es dir in jeder Situation passieren kann. Dementsprechend läuft die Suche nach dem Täter unter großem Druck. Ein Hubschrauber kreist über Kirchdorf und Streifenwagen überwachen die Straßen. Und doch gibt es keine Spur von Borkholz. Sowohl der 42-Jährige als auch sein grauer VW sind wie vom Erdboden verschluckt. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, denn keiner weiß, ob er auf seiner Flucht noch jemanden angreift.
Seine Eltern haben auch keine Ahnung, wo er ist?
Nein.
Oder wollen die nicht mit den Bullen sprechen?
Nee, das ist ein sehr interessantes Verhältnis zwischen seinen Eltern und ihm. Da kann ich später noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber keiner weiß, wo er sich gerade aufhält zu dem Zeitpunkt. Auch Nachbarn oder so. Er ist einfach weg. Die Gefahr schwebt natürlich einfach darüber. Er hat jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit zwei Frauen angegriffen. Da ist natürlich die Frage, wann ist das nächste Mal passiert? Und tatsächlich ist Andreas Borkholz keine 12 Stunden nach dem Angriff auf Julia Hase auf dem McDonald's-Parkplatz wieder auf der Jagd. Er ist die ganze Nacht mit seinem Auto durch die Gegend gefahren. Am frühen Morgen des 13. September 2023 überquert er dabei auch die Grenze nach Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile weiß er, dass die Polizei hinter ihm her ist. Das kann er sich natürlich denken durch die Zeugen, ne? Und deswegen ist er ja auch von zu Hause abgehauen oder gar nicht erst zurück nach Hause gefahren. Vormittags gegen kurz vor 11 ist Andreas Borkholz zurück in Niedersachsen und fährt in Burgwedel herum, einer Kleinstadt etwa 20 Kilometer nördlich von Hannover.
Er überquert die Grenze nach Nordrhein-Westfalen, hast du gesagt. Das klingt so wie in den USA, so als ob er jetzt, als ob jetzt wegen der Überquerung der Bundesstaatsgrenzen das FBI zuständig wäre.
Na, ganz so weit ist es nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass er relativ ziellos durch die Gegend fährt. Also er fährt erst von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen, dann wieder zurück nach Niedersachsen eben in...
Aber Straßensperren haben sie ja wohl keine aufgestellt.
Nein. Das ist nicht wie im Film. Also vor allen Dingen, Straßensperren werden ja nur dann aufgestellt, wenn du eine Spur hast, wo der gerade sein könnte, ne? Also in dem Fall, man weiß jetzt, der ist auf der A2 in Richtung so und so unterwegs, dann vielleicht, aber die haben ja gar keine Ahnung, wo er ist.
Ja, wir sind nicht bei Bonnie und Clyde,
Wir sind nicht bei Bonnie und Clyde, genau. Also er ist jetzt gerade in Burgwedel unterwegs und kurz hinter dem Ortsausgangsschild des Ortsteils Fuhrberg biegt er auf den Wettmarer Weg ab, eine schmale asphaltierte Straße, die vor allem von Landwirten benutzt wird. Also ähnlich der Straße, wo Mara Sophie getötet wurde. An diesem Vormittag joggt hier die 18-jährige Annalena Seifert am Straßenrand. Die Studentin hat leichte Knieprobleme, deshalb läuft sie über den Grünstreifen. Hier ist es etwas weicher unter den Füßen. Sie trägt Kopfhörer und hört Musik, deshalb bekommt sie von der Gefahr hinter sich nichts mit. Andreas Borkholz beschleunigt mit seinem Wagen auf 39 km/h und fährt ungebremst von hinten in die nichtsahnende 18-Jährige hinein. Er trifft sie mit der vorderen rechten Seite des Wagens. Annalena prallt gegen die Windschutzscheibe und wird durch die Wucht etwa 16 Meter weit geschleudert. Auch das fand ich in der Recherche total krass, weil 39 km/h klingt ja jetzt nicht so super schnell. Aber du kannst dir die Verletzung vorstellen, wenn ein Körper einfach 16 Meter weit fliegt.
Wahnsinn.
Sie landet schwer verletzt in einer Pfütze am Straßenrand und ist sofort bewusstlos. Und das rettet ihr wahrscheinlich das Leben. Denn Andreas Borkholz denkt beim Blick aus dem Autofenster offenbar, sein Opfer sei tot. Deshalb wendet er sein Auto und flieht. Also er geht jetzt nicht nochmal raus und sticht mit dem Messer auf sie ein, sondern er fährt einfach weiter. Seine Windschutzscheibe und auch die Motorhaube sind von dem Unfall stark beschädigt. Annalena Seifert kommt erst wieder zu Bewusstsein, als das Auto weg ist. Sofort schreit sie vor Schmerzen. Mehrere Zeugen hören sie und kommen ihr zur Hilfe. Dadurch kann sie sehr schnell nach dem Unfall medizinisch versorgt werden. Aber die 18-Jährige ist so schwer verletzt, dass sie kurz danach in ein künstliches Koma versetzt werden muss. Sie hat eine schwere Gehirnerschütterung, außerdem mehrere Brüche. Annalena wird nach der Attacke monatelang auf einen Rollstuhl angewiesen sein.
Ach du Scheiße, Aber sie überlebt und sie, sie kann schreien, nachdem sie wieder aufgewacht ist. Also als du gesagt hast, sie landet in einer Pfütze, habe ich schon kurz Angst gehabt, dass sie jetzt in dieser Pfütze ertrinkt. Es ist ja schon vielen Personen passiert. Aber gut, sie überlebt. Ich finde es so interessant, dass er nicht zum Messer greift. Also er hätte ja tatsächlich noch aussteigen können und einfach um sicher zu gehen.
Ja.
Weil das mit dem Messer, das ist ja eher eine persönlichere Art zu töten, ein intimerer Akt. Weil es sehr nah bei dem Opfer. mit dem Auto in jemanden reinzufahren, ist das Gegenteil davon. Ja, da gibt es keinen Körperkontakt. Also es dürfte ihm jetzt in dem Moment darum gehen, eine junge Frau zu töten, egal wie.
Ja.
Und wenn ich das mal so sagen darf, sehr, sehr feige.
Absolut feige, von hinten immer, ne? Ja. Sich an die Frauen anschleichend oder leise mit dem Auto anfahrend. Mhm. Also er kündigt den Angriff nicht an, wie du schon sagst, komplett feige. Und auch komplett wahllos. Ja, der ist da mit dem Auto rumgefahren und wahrscheinlich die erstbeste junge Frau, die er gesehen hat, die jetzt gerade da alleine unterwegs war, da hat er seine Chance gewittert. Also auch da wieder, es hätte jede treffen können. Ja. Und das ist, kann man glaube ich jetzt schon sagen, nicht der intelligente Super-Serienmörder, von denen in Serien immer berichtet wird, die es aber in der Wirklichkeit sehr selten gibt, sondern das ist einfach jemand, der die Gelegenheit ergreift, einen anderen Menschen zu töten, wann immer er die Gelegenheit bekommt, was es eigentlich fast noch gruseliger macht.
Ja, hinterrücks ist...
Ja.
Das macht irgendwie immer so ein ungutes Gefühl eben. Also das ungute Gefühl, das hat die ganze Bevölkerung da sowieso schon.
Ja.
Weil du immer denkst, ach ja gut, Es hat sie getroffen. Ich weiß nicht, worauf ich tatsächlich achten sollte, weil es einfach jeder sein kann.
Ja. Und ich kann mich auch noch gut an die Berichterstattung zu dem Fall erinnern. Da habe ich das erste Mal davon gehört, als er eben auf der Flucht war und die Zeitungen sich überschlagen haben mit Meldungen, wann wird er als nächstes zuschlagen, ne? Und so.
Das hilft halt nie.
Das hilft nie. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Ermittler sich für einen so ungewöhnlichen Schritt entscheiden in diesem Fall. Obwohl der tödliche Angriff auf Mara Sophie erst wenige Tage her ist, sucht die Polizei öffentlich mit Foto und vollem Namen nach ihrem möglichen Mörder, Andreas Borkholz. Und so eine Öffentlichkeitsfahndung, das ist ja nochmal was anderes, als nach Zeugen zu fragen, so hat jemand was gesehen, sondern wirklich zu sagen, wir suchen nach dieser Person mit einem Bild, das ist eben an zahlreiche Bedingungen geknüpft, die in Deutschland in § 131b der Strafprozessordnung geregelt sind. Es muss zum Beispiel eine Straftat von erheblicher Bedeutung vorliegen. Gut, das haben wir jetzt in dem Fall. Das ist ein mutmaßlicher Mord. Und alle anderen Möglichkeiten, den Verdächtigen fassen zu können, müssen erheblich weniger Erfolgversprechen sein. Das bedeutet also, die Öffentlichkeitsfahndung ist wirklich das letzte Mittel, wenn alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind. Und man muss sagen, die Polizei hat Glück in diesem Fall. Noch am selben Tag melden sich gegen 19 Uhr aufmerksame Zeugen, die den grauen VW Touran mit Diepholzer Kennzeichen auf einem Feldweg an der Abfahrt der A7 bei Schwarmstedt entdeckt haben. Genauer gesagt am Mühlenweg in Buchholz an der Aller. Das ist auch wieder so eine kleine Gemeinde, etwas mehr als eine Stunde vom zweiten Tatort am McDonald's Parkplatz entfernt.
Also er kommt auch nicht weit.
Nee, er ist nicht weit gekommen, beziehungsweise er ist am Ende wieder in die Region zurückgekehrt, in der er sich auskennt. Auch das ist ja etwas, was viele Täter machen, wenn sie unter Druck stehen, dass sie dann eben wieder in Bereiche zurückfahren, wo sie herkommen, wo sie sich auskennen. Ist ja auch nachvollziehbar, weil da kennst du vielleicht die Verstecke.
Da kennst du die Verstecke, aber also ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber er hätte jetzt auch weiter nach Westen fahren können und wäre in den Niederlanden gelandet, oder? Also das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ja.
Stattdessen bleibt er zu Hause.
Ja, ja, er hätte auch Richtung Hamburg oder Richtung Dänemark fahren können, natürlich. Ja. Also das wäre schon möglich gewesen, aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir sprechen jetzt hier nicht von einem schlauen Superverbrecher. Weitere Zeugen melden kurz darauf einen Mann im Maisfeld. Schon kurze Zeit später kreist ein Hubschrauber über der Gegend. Parallel dazu fahndet die Polizei auch am Boden nach Andreas Borkholz. Doch in dem Feld ist niemand. Dafür entdecken die Polizisten in der Nähe des Feldes einen einsam gelegenen Bauernhof, ein perfektes Versteck. Die Ermittler sind sich sicher, dass sich der Verdächtige dort versteckt und versuchen es mit einem Trick. Sie umstellen das Gebäude heimlich, dann lassen sie den Hubschrauber über dem Hof abdrehen. Also er kreist über dem Hof und fliegt dann weg. Und kurze Zeit später öffnet sich die Scheunentür und ein Mann kommt heraus, direkt in die Arme der wartenden Polizisten, die ihn festnehmen. Er hat offensichtlich gedacht, dass die Luft rein ist, erklärt später einer der beteiligten Ermittler. Also kleiner Trick, der hier sehr wirksam war. Die Polizei und auch die Menschen in Kirchdorf und Umgebung atmen wieder auf. Nach 3 Tagen Suche haben sie den Mann, der innerhalb kürzester Zeit gleich 3 junge Frauen brutal angegriffen und eine davon getötet hat.
Ist er bereit zu reden? Also so unsinnig uns diese Morde oder versuchten Morde erscheinen, für ihn hat das ja sicherlich irgendwo Sinn gemacht. Mhm. Also würde mich jetzt seine Beweggründe dafür sehr interessieren.
Ja, ich glaube...
Also du hast schon gesagt, dass er sie nicht gekannt hat, gell?
Ja.
Also er hat wirklich wahllos zugeschlagen, aber... Warum hat er gedacht, dass er das jetzt machen sollte?
Ja, das interessiert natürlich jetzt alle, aber Andreas Borkholz schweigt hartnäckig. Mhm. Also er sagt gar nichts zu den Vorwürfen. Gleichzeitig findet die Polizei schnell heraus, was ich eben schon angedeutet habe. Also jetzt ist es auch belegt, dass der Landwirt nämlich keines seiner Opfer kannte. Und es gibt auch keine Verbindung zwischen ihm und Mara Sophie, Julia oder Annalena. Also auch unter den Opfern gibt es keine Verbindung. Mhm. Ihre einzige Gemeinsamkeit, sie sind junge, schlanke Frauen. Und dass Täter und Opfer sich nicht kennen, ist besonders bei schweren Straftaten eher selten. Auch das ist ja was, was in Filmen und Büchern oft anders dargestellt wird. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Tötungsdelikte in Niedersachsen aus dem Jahr 2023 angucken, kannten sich Täter und Opfer in 78% der Fälle, waren also jetzt Verwandte, Freunde oder zumindest Bekannte. Und auch das ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, weil das bei vielen Leuten noch nicht angekommen ist. Das machst du in deinem Podcast auch. Der gefährlichste Ort für Frauen ist nicht die Innenstadt oder der dunkle Wald, sondern das ist das eigene Zuhause. Und das macht diese Tat eben auch so ungewöhnlich. Andreas Borkholz scheint sich seine Opfer komplett wahllos ausgesucht zu haben. Das hatten wir ja eben gerade schon erwähnt. Das macht es für die Menschen in seinem Heimatdorf noch schwerer zu verstehen. Er hat uns im Winter immer die Weihnachtsbäume gepackt, aber so etwas erwartet man nicht, erzählt einer. Doch andere scheinen dagegen nicht besonders überrascht. Nicht alle kannten seine Hintergrundgeschichte, aber eigentlich war er eine tickende Zeitbombe, erzählt damals eine Frau aus Kirchdorf. Was sie damit meint, Andreas Borkholz ist vorbestraft. 2016 hat er den damals 14-jährigen Simon entführt, der gerade mit seinem Fahrrad unterwegs war. Borkholz zerrt den Jungen in sein Auto und will mit ihm an einen ruhigen Ort fahren. Als Simon ihn fragt, was er von ihm wolle, antwortet sein Entführer, ich möchte gerne mit dir kuscheln. Andreas Borkholz ist zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt und Simon, wie gerade gesagt, 14. Als er mit seinem Wagen an einer Kreuzung halten muss, schafft es sein Opfer, aus dem Auto zu springen und zu flüchten. Weil sich der Junge das Kennzeichen des Wagens gemerkt hat, wird Andreas Borkholz kurze Zeit später festgenommen. Ein Jahr nach der Tat wird er deshalb wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu 1,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Also er ist zu dem Zeitpunkt noch ein Ersttäter und es ist ja juristisch gesehen noch nicht so Schlimmes vorgefallen zu dem Zeitpunkt. Ich tue mich schwer, das so auszusprechen, aber aus juristischer Sicht ist das ja so. Deshalb wahrscheinlich die Bewährungsstrafe.
Ja. Aber es ist interessant, das ist ja nochmal ganz was anderes als das, was er dann später macht. Geplanter sexueller Missbrauch eines jugendlichen Jungen 2016 und dann junge Frauen, also eine war ja 17, da kann man noch mal, kann man noch gar nicht mal Frau sagen, ist ja noch eine Jugendliche, ist wirklich noch ein Mädchen. Mhm. Dann 7 Jahre später, also da liegt schon noch sehr viel zwischen diesen beiden Arten von Tat, finde ich.
Ja.
Und dann auch noch eben 3 Attacken in kürzester Zeit, innerhalb von 4 Tagen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig
mitgezählt habe. Ja, 3 Tage, glaube ich,
Ja, also absolute Eskalation.
Ja,
aber
es ist wie, als ob da so ein Knoten auf einmal geplatzt ist bei ihm, ne? Und er dann gar nicht mehr aufhören kann.
Ja, erzähl mir bitte mehr über ihn. Woher kommt Andreas? Was macht er so? Ich will alles wissen.
Ja, ich habe dir ja erzählt, dass er Landwirt ist. Mhm. Andreas Borkholz wird im Jahr 1981 geboren und lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof am Ortsrand. Familie Borkholz hat sich vor allem auf Schweinemast und auf den Anbau von Getreide, Mais und Raps spezialisiert. Außerdem betreibt sie eine Tannenbaumzucht. Daraus ist dann im Laufe der Jahre so ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Scheune geworden, wo sich viele Menschen aus dem Dorf ihren Weihnachtsbaum aussuchen.
Ja, jetzt ergibt es auch Sinn, dass die eine gemeint hatte, packt immer den Weihnachtsbaum ein. Okay.
Ja, genau. Beraten werden sie dabei oft von Andreas Borkholz. Der kennt sich ziemlich gut aus. Man muss sagen, das ist schon so einer, der Landwirtschaft liebt. Also das schlägt sein Herz für. Der weiß genau, wie der Baum am Ende des Jahres besonders schön gerade und grün wird. Also er hat sich da richtig reingefuchst und brennt auch für dieses Thema. Also kann den Leuten da richtig was zu den Bäumen erzählen. Sein Arbeitsweg ist nicht weit. Andreas Borkholz wohnt in einer Einliegerwohnung auf dem Hof, die direkt an das Wohnhaus seiner Eltern grenzt. Er hat noch eine jüngere Schwester, doch die hat den Hof 2001 verlassen und er hat kaum noch Kontakt zu ihr. Doch das ist nichts Ungewöhnliches, denn Andreas Borkholz hat eigentlich zu niemandem ein enges Verhältnis. Er ist ein stiller Eigenbrötler, hat kaum Freunde und verbringt seinen Tag am liebsten auf dem Hof oder, das ist so sein einziger Sozialkontakt, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchdorf. Aber auch dort redet er kaum mit irgendwem. Generell spricht Andreas eigentlich nie über seine Gefühle oder Gedanken. Nur wenn es um seine Arbeit geht, kommt er ins Erzählen. Voller Leidenschaft doziert er dann über die besten Methoden für den Maisanbau oder die perfekte Zusammensetzung des Futters für die Schweinemast. Selbst zu seinen Eltern, die er ja jeden Tag sieht, die wohnen ja auf einem Bauernhof, hat er nur eine sehr oberflächliche Beziehung. Wenn sie miteinander reden, dann geht es meist nur um die Arbeit, denn das ist Andreas' Lebensmittelpunkt. Dafür hat er hart gearbeitet. Denn die Schule lag ihm nicht besonders. Die 8. Klasse auf der Realschule in Sulingen musste er wiederholen. Später wechselt er auf die Hauptschule und macht dort seinen Abschluss. Danach macht er 3 Jahre lang eine Ausbildung zum Landwirtsgesellen bei seinen Eltern auf dem Hof. Doch bis zum Meister dauert es noch etwas, weil Borkholz sich die Prüfung nicht zutraut. Erst 2007 geht er auf die Meisterschule. Sein Abschluss besteht er nur ganz knapp, unter anderem, weil er in der mündlichen Prüfung dazu einfach den Mund nicht aufbekommt. Danach wird Andreas immer mehr auf dem Hof eingespannt. Bald soll er den ganzen Hof übernehmen, wenn seine Eltern in Rente gehen. Sein Vater zieht sich deshalb nach und nach immer mehr aus der alltäglichen Arbeit zurück und überlässt seinem Sohn Andreas immer mehr arbeiten. Gleichzeitig, und das gibt's ja in ganz vielen Familienunternehmen, wenn irgendwie verschiedene Generationen zusammenarbeiten, kann Vater Borkholz nicht so richtig loslassen und hat genaue Vorstellungen davon, wie sein Sohn Andreas den Hof zu führen hat. Deshalb gibt es immer wieder Streit zwischen den beiden. Meist zieht Andreas dabei den Kürzeren, weil er nicht so schlagfertig und redegewandt ist. Dabei wachsen ihm seine Aufgaben immer mehr über den Kopf, vor allem der Bürokram. Doch auch das gehört dazu, wenn Andreas den Hof irgendwann mal allein führen muss.
Ja, aber es ist ja auch so, die Eltern sind ja wohl zu zweit und er ist dann ganz alleine. Also und die Arbeit von 2 Personen allein zu machen, ist Wahnsinnsaufgabe.
Ja, total. Und also dieses ist, wenn man irgendwie, also ich kenne das aus dem Freundeskreis von Leuten, wo die Eltern Unternehmen haben, ne, wo es dann irgendwie schon klar ist, die Person soll irgendwann mal das Unternehmen übernehmen. Also ist natürlich ein Luxusproblem, weil man weiß, man erbt da was Schönes. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein wahnsinniger Druck, weil du gar keine andere Möglichkeit hast. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Eltern das super gefunden hätten, wenn er jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne Friseur werden und in eine große Stadt ziehen, weil irgendwer soll ja den Hof übernehmen. Wenn man es dann übernimmt, dann soll man es aber doch bitte so machen, wie die Eltern das gerne hätten. Also das ist ja dieser Konflikt, der dann irgendwie immer so ein bisschen schwelt. Und
ist ganz schwierig.
Ja, deswegen, also Andreas bekommt da immer mehr das Gefühl, dass er es vor allem seinem Vater nicht recht machen kann und der lässt ihn das auch spüren. Also seine Eltern sagen ihm regelmäßig, dass sie ihm die Übernahme des Hofs eigentlich nicht zutrauen. Und das ist ja traurig, weil es ja auch irgendwie sein großer Traum ist auf der anderen Seite so, ne?
Ja, und sie haben ihm ja wohl ja auch zugeredet oder eingeredet, dass er das machen soll.
Ja. Absolut. Also man kann schon sehen, dass der Andreas sich ziemlich einsam fühlen muss, weil er auch niemanden hat, mit dem er darüber sprechen kann. Mhm. Eine Freundin hat er ebenfalls nie gehabt. Sein Kontakt zu Frauen beschränkt sich auf Pornos oder auf die Besuche in den Wohnwagen der Sexarbeiterinnen aus der Umgebung. Nur einmal mit um die 20 lernt er bei einem Jugendfeuerwehrlager eine junge Frau kennen, doch auch daraus wird nicht mehr. Mittlerweile hat Andreas sehr merkwürdige Angewohnheiten entwickelt. Er trinkt zum Beispiel Colaflaschen immer nur zur Hälfte aus und danach werden die weggeschüttet. Und was ich richtig gruselig finde, er sammelt abgeschnittene Fingernägel.
Ah, ach, hör auf.
Ja. Ja, also das ist auch schon irgendwie was, wo ich so ein richtiges Grinsen bekomme.
Ja.
Außerdem macht er auch als Erwachsener noch regelmäßig nachts ins Bett, obwohl es dafür keine körperliche Ursache gibt. Oh ja. Seine Eltern schieben die seltsame Art ihres Sohnes auf ein Kindheitstrauma. Im November 1985, kurz nach seinem 5. Geburtstag, fällt Andreas beim Gänserupfen in einen Bottich mit kochend heißem Wasser.
Oh Gott,
er verbrüht sich dabei schwer, vor allem an den Lenden, an der Innenseite seiner Oberschenkel und am Gesäß. An 20% seiner Hautoberfläche hat er Verbrühungen 2. und 3. Grades. Und das ist so, so, so schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal verbrüht habt.
Ich hoffe, dass ihr das nicht gemacht habt, alle, die zu hören.
Nein, in der Art natürlich nicht. Aber also ne, man hat das ja vielleicht schon mal beim Tee kochen oder so. Und das tut ja schon so schweineweh. Ja?
Ich habe mir, da war ich 14 oder 15, ich habe die Suppe vom Herd genommen, in einen Teller gekippt und bin mit diesem Teller 5 Sekunden, nachdem das noch gekocht hat, zum Tisch gegangen. Hab's mir rechts und links über die Hände geschüttet.
Oh.
Das waren Schmerzen, das will ich nie wieder erleben und ich wünsche es auch niemandem.
Ja, deswegen, das jetzt in großer Fläche ist schon...
Ja, deswegen, also als du das gesagt hast, der ist in den Bottich gefallen, mir tut gleich wieder alles weh. Wahnsinn.
Ja. Ja, also 20% der Hautoberfläche verbrüht und damit er sich nicht an seinen Wunden kratzen kann, das finde ich auch ganz, ganz furchtbar, wird er ans Bett gefesselt. Mhm. Auch heute noch hat Andreas Borkholz großflächige Narben an seinen Beinen. Seine Eltern glauben, dass diese Verletzungen ihren Sohn traumatisiert haben. Doch die Gutachter werden das später bezweifeln. Denn Andreas war auch schon im Kindergarten ein sehr verschlossenes und ruhiges Kind. Er spielt gern allein für sich und versteckt sich vor den anderen im Schrank.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für irgendjemanden, geschweige denn für ein 5-jähriges Kind, gut sein kann, ans Bett gefesselt zu werden. Ja. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben.
Ja.
Aber natürlich sind solche Verletzungen traumatisierend.
Total.
Also es wird jetzt nichts damit zu tun haben, dass er später... sagen wir mal, äußerst introvertiert ist und sich schwer tut, Freunde zu finden. Aber dass es gar nicht traumatisierend ist, das kann man doch nicht tatsächlich behaupten.
Ja, also ich möchte an der Stelle nochmal klarstellen, das alles ist natürlich überhaupt gar keine Entschuldigung für all die Sachen, die er später tut. Ne? Aber es ist eventuell Erklärung. Und ja, er war wohl schon vorher verschlossen, aber sowas hilft natürlich nicht, eine Traumatisierung. Und ich glaube, man darf auch solche Narben nicht unterschätzen, weil wenn deine ganzen Beine und deine Lenden und das alles vernarbt sind, dann hast du vielleicht auch Scham, dich auszuziehen.
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel, ne?
Und Kinder sind... Auf der einen Seite sind sie neugierig, auf der anderen Seite, wenn du nicht so aussiehst wie alle anderen, dann lassen sie es sich oft spüren. Und dann wirst du ausgelacht und dann, also Lenden heißt, wir wissen jetzt nicht, was da alles zu den Lenden zählt, ne? Aber natürlich, wenn er schon jetzt beim Sport sich irgendwie anhören muss, wie siehst denn du aus oder sowas. Oder das gar nicht erst hört, weil sich gar nicht das aussieht von den anderen Jungs, sondern es einfach nur in seinem Kopf ist, dass das passieren könnte, dann hat er natürlich dann auch Angst, mit Mädchen ins Gespräch zu kommen.
Ja, genau das.
Da intimer zu werden, also ja,
das,
schwierig.
Das hemmt einfach und das sieht man bei ihm eben auch als Erwachsener. Also der bleibt ganz still und in sich gekehrt. Andreas Borkholz ist frustriert, er ist unzufrieden und er ist regelmäßig überfordert mit der ganzen Arbeit auf dem Hof. Von 60 bis 70 Wochenstunden oder mehr wird er später sprechen. Am schlimmsten ist es, wenn seine Eltern im Urlaub sind, dann muss Andreas sich um alles allein kümmern. Wie du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich genug Arbeit für 3 Leute und dann macht die dann eine Person alleine. Genauso ist es auch an dem Tag im Sommer 2016, als Andreas den 14-jährigen Simon entführt. Andreas' Eltern sind in den Sommerurlaub gefahren und er ist allein auf dem Hof. Am Abend fährt er ziellos mit seinem Auto herum. Das Autofahren entspanne ihn, sagt er später. Im Dörfchen Uchte, etwa 12 Kilometer vom Hof seiner Familie entfernt, fällt Andreas Borkholz dann der 14-jährige Junge auf, der gerade mit seinem Rad auf dem Rückweg vom Freibad ist. Wahrscheinlich entführt er das Kind und das klingt jetzt wirklich unglaublich, aber das ist die Erklärung, die die Ermittler und die Gutachter später dafür haben. Er entführt den Simon aus Einsamkeit.
Ja, weil dann muss er mit ihm reden. Dann hat er sich jetzt einen Freund geklaut quasi.
ist so, so, so traurig irgendwie auch, ja, ne, und macht mich auch ganz wütend so, weil natürlich gibt's keine Entschuldigung dafür, sowas zu tun, aber dass jemand einen anderen Menschen entführt aus Einsamkeit, ist ja irgendwie eine ganz grausame Vorstellung. Und natürlich ist diese Entführung kurze Zeit später das Thema in Andreas Heimatort. Aber Andreas Eltern sorgen dafür, dass die Gespräche schnell wieder verstummen, so erzählt es später eine Nachbarin. Sie haben mit einer Anzeige wegen Rufmordes gedroht. Also man möchte auch nicht gerne, dass da über die Verfehlungen gesprochen wird. Nachdem Andreas Borkholz 2017 wegen der versuchten Entführung zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, begibt er sich in psychiatrische Behandlung, erst stationär. Danach geht er weiter zu Einzel- und Gruppenstunden. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Auflage des Gerichts war, dass er das machen musste.
Ja, sicherlich. Ist aber wirklich eine gute Sache.
Absolut. Also kann ich jedem nur empfehlen. Also
wäre sicherlich gut gewesen, wenn er vorher hingegangen wäre und gar nicht erst den Jungen entführt hätte. Aber erstmal klingt das jetzt ganz positiv.
Ja, man könnte jetzt die Hoffnung haben, dass es vielleicht irgendwie aufwärts geht und erst irgendwie schafft.
Ja gut, wir
schafft.
Wissen schon, wie es weitergeht, du hast recht.
Genau, ja. Mit der Corona-Pandemie enden dann auch seine Therapiesitzungen, aber als die Streitereien mit seinen Eltern immer häufiger werden, macht er auf ihren Wunsch hin 2021 eine weitere Therapie. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt, Therapie, und das können wir, glaube ich, beide sagen, als therapieerfahrene Menschen, hilft ja nur, wenn man das selber will und sich darauf einlässt.
Wenn man das selber will, dann kann es was bringen, dann bringt es in den meisten Fällen was, wenn man den richtigen Therapeuten oder Therapeutin hat natürlich. Aber seine Eltern schicken ihn hin, das heißt, sie sehen bei sich auch gar keinen Grund, jetzt irgendwie selbst in Therapie zu gehen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn alle drei in Therapie gehen würden.
Ja, und
weil ich erinnere mich gerade noch, dass die Schwester 2001 abgehaut ist.
Ja, aus Gründen wahrscheinlich.
Aus Gründen, ja. Kann man davon ausgehen.
Vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, die Eltern schicken die nicht in Therapie, weil sie finden, dem armen Kind geht's so schlecht. Ja, und wir wollen, dass das dem geholfen wird, sondern die schicken den in Therapie, damit er mehr Selbstständigkeit lernt, damit er den Hof irgendwann übernehmen kann. Ja. Also es ist jetzt auch kein...
Aus Eigennutz.
Ja, es ist eigennützig, genau. Und es geht bei dieser Therapie auch immer wieder um die Aufgabenverteilung auf dem Hof, um Andreas' Überforderung und auch um das mangelnde Vertrauen seiner Eltern in ihn. Doch auch wenn seine Eltern viel Hoffnung in die Therapie ihres Sohnes stecken, redet Andreas kaum mit seinen Therapeuten und bleibt weiter verschlossen und einsilbig, was seine Gefühle betrifft. Auch das kann ich komplett nachvollziehen, weil es ist ja nicht auf seinen eigenen Wunsch entstanden, diese Therapie, sondern wieder auf Wunsch seiner Eltern, die ihn ja scheinbar eh schon mit vielen Dingen unter Druck setzen.
Ich sag mal so, dadurch, dass sie ihn schicken und selber nicht gehen, zeigen sie mir auch ganz eindeutig, dass wieder mal, dass er das Problem ist.
Ja, er ist der Kaputte sozusagen. Ja. Und der Streit mit seinen Eltern, der geht immer weiter, der schwelt immer weiter. Er fühlt sich überfordert, er fühlt sich einsam, er fühlt sich frustriert. Und dann steigt er eben am 10. September 2023 in seinen silbernen VW und die brutale Serie von Angriffen auf Frauen beginnt.
Ja, ich könnte noch so viel zu dem Leben bisher sagen. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, dass er die Ausbildung zum Landwirtsgesellen überhaupt daheim macht, auf dem eigenen Hof. Ja. Also ich denke, es wäre da auch wichtig gewesen, mal von zu Hause wegzukommen und mit anderen zu tun zu haben. Wäre vielleicht auch gerade, weil er sich schwer tut, mit anderen Leuten zu reden, sehr wichtig gewesen, das mal üben zu müssen. Gut, vielleicht gab es anderswo keine Ausbildungsstelle, das kann natürlich sein.
Ja.
Seine Eltern haben ihn sicherlich auch gebraucht, aber ich denke, für Andreas wäre es wahrscheinlich gut gewesen, mit anderen zu arbeiten, woanders.
Ich finde es so interessant, dass die Eltern wollen, dass er selbstständig wird, ja, also das fordern sie ja ein, deswegen schicken sie ihn zur Therapie, aber kommen gar nicht auf die Idee, dass sie wahrscheinlich der Grund dafür sind, warum er nie selbstständig werden konnte.
Genau das.
Und auch das jetzt nochmal zur Wiederholung, bevor sich jetzt jemand beschwert und sagt, das ist aber so, nur weil der ein schlimmes Leben hatte. Natürlich tötet man deswegen keine anderen Menschen und natürlich greift man keine Frauen an oder entführt 14-Jährige. Aber es kann halt ein Erklärungs- Ansatz sein. Aber was jetzt das genaue Motiv dahinter ist, das wissen wir eigentlich immer noch nicht. Und das soll der Prozess gegen Andreas Borkholz klären, der am 6. März 2024 vor dem Landgericht in Verden beginnt. Der Andrang ist so riesig, dass der Prozess vom Gerichtsgebäude in die Stadthalle verlegt werden muss. Dutzende Journalisten und Schaulustige wollen den Mann sehen, den die Bild den Killer Schweinebauer getauft hat.
Alter, was ist denn das schon wieder für ein Name?
Überrascht es dich?
Immer wieder, ja, tatsächlich.
Ja, also da gab es halt, ja, da gab es halt auch so Schlagzeilen, die ich ja dann im Zuge der Recherche gelesen habe. Er wollte Frauen abstechen wie Schweine und so. Das schreibt sich natürlich für Boulevardjournalisten irgendwie mehr oder weniger von selbst.
Ja, klar.
Die Anklage wirft Andreas Borkholz zweifachen versuchten Mords und den Mord an Mara Sophie vor. Ihre Familie und auch die Familie des zweiten Opfers Julia Haase sind in dem Verfahren als Nebenkläger mit dabei. Mara Sophies Vater Manfred allerdings nicht, der fehlt beim Prozessauftakt. Er leidet so sehr unter dem Tod seiner Tochter, dass er es nicht aushält, Andreas Borkholz in die Augen zu schauen. Dafür sitzt Mara Sophies Bruder gerade mal 3 Meter vom Mörder seiner Schwester entfernt und durchbohrt ihn mit Blicken. Mara Sophies Mutter Sandra kommen bei der Anklageverlesung immer wieder die Tränen. Andreas Borkholz selbst sitzt die ganze Zeit teilnahmslos da. Er trägt Fußfesseln und wirkt unsicher, bespricht sich immer wieder mit seiner Anwältin. Doch selbst als Angehörige der Opfer aussagen und von ihrem Schmerz und der Trauer berichten und sogar einige der Zuschauer anfangen zu weinen, sagt der 43-Jährige kein Wort. Das bringt selbst die Staatsanwältin zur Weißglut. Kurz vor einer Verhandlungspause sagt sie mit Blick auf Mara Sophies Familie zu dem Angeklagten: Meinen Sie nicht, dass Sie ein Anrecht darauf haben, dass Sie sagen, warum Sie Mara Sophie getötet haben? Doch diese Antworten kann oder will Andreas Borkholz nicht geben. Fast 3 Monate lang schweigt er eisern. Erst dann gibt er den Mord an Mara Sophie zu. An Details will er sich aber nicht erinnern können, weil er laut eigener Aussage am Tattag so durch den Wind war. Eigentlich habe er am 10. September mit dem Auto nur nach Sulingen fahren wollen, um Zigaretten zu holen, heißt es in der Erklärung, die Andreas Borkholz von seiner Verteidigerin verlesen lässt. Zitat: Ich wollte niemanden töten. Doch die Geschichte mit dem Zigarettenholen im 12 Kilometer entfernten Sulingen ist nicht so wirklich glaubwürdig, wenn man weiß, dass nur wenige Minuten vom Borkholzhof eine Tankstelle liegt, bei der Andreas viel schneller Kippen bekommen hätte. Also, ne? Das ergibt nicht so viel Sinn, dass er dann so weit fährt dafür.
Ja, aber ich weiß nicht, hast du tatsächlich beim Zigarettenholen ein Messer dabei und man steigt doch nicht zufällig aus?
Das wäre jetzt noch der nächste Punkt gewesen. Also ich glaube, als Landwirt hast du vielleicht eher ein Messer dabei als True Crime Podcaster, okay, weil du ja vielleicht mal irgendwelche Heuballen aufschneiden musst oder so, ja, okay, dass du so ein Taschenmesser, okay, brauchst. Aber ja, das fängt schon mit dem Zigarettenholen an, dass das sehr, sehr unglaubwürdig ist.
Wenn der, weißt du was, das mit dem Zigarettenholen, das glaube ich ihm noch, weil du hast gesagt, dass er so gern Auto gefahren ist, dass er sich dabei entspannt hat. Dann fährst du mal lieber ein bisschen weiter.
Stimmt.
Ja, das lasse ich mir einreden. Aber du steigst dann nicht aus und stichst jemanden ab, wenn du eigentlich Zigaretten holen willst.
Ja, ja, aber das passiert nicht einfach so. Da hat er ja ein Blackout gehabt, so behauptet er das ja selber so ein bisschen. Ja, ja. Ne? Also als er darauf angesprochen wird, sagt er, ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Auch als es um den Angriff auf Julia Haase bei McDonald's in Sulingen geht, will er sich nicht erinnern können, warum er auf dem Parkplatz war, warum er ein Messer dabei hatte und warum er überhaupt zugestochen hat. Bei der 3. Tat, dem Angriff auf die Joggerin Annalena Seifert in Burgwedel, spricht Andreas Borkholz von einem Unfall. Also da hat er nicht zugestochen, da hat er die versehentlich angefahren. Yep. Viel mehr möchte er nicht sagen, auch nicht im Gespräch mit den Gutachtern, die mit ihm über seine Motive reden und seine Schuldfähigkeit feststellen sollen. Wie auch die Therapeuten zuvor merken sie schnell, Andreas Borkholz ist nicht in der Lage, über seine Gefühle zu sprechen. Außerdem kann er kaum Empathie empfinden. Selbst zu seinen Eltern hat er nur eine oberflächliche Beziehung. Das zeigen auch die wenigen Briefe, die sie sich hin und her schreiben, während Andreas Borkholz in U-Haft sitzt. Meist geht es um die Arbeit auf dem Hof. Es steht kaum etwas Persönliches darin. Also selbst als der Sohn im Knast sitzt und 3 Frauen versucht hat zu töten, wollen die Eltern mit ihm vor allem irgendwie über die Arbeit auf dem Hof reden. Also das ist ja auch so, wo
das
du
sagt
als...
sagt schon sehr viel.
Ja, das sagt schon wirklich sehr viel. Die Richter sehen darin eine mangelnde emotionale Verbindung, vor allem zwischen Andreas Borkholz und seinem Vater. Auch für seinen früheren Therapeuten ist der Angeklagte in all den Jahren eine Blackbox geblieben, wie er selber sagt. Also selbst der Therapeut, der jahrelang mit ihm gearbeitet hat, ist nie so richtig zu ihm vorgedrungen. Nur die Überforderung, der Frust und auch die Streitereien mit dem Vater, die waren immer wieder Thema. Und wahrscheinlich war es wohl auch am Ende das, was Andreas Borkholz an diesem 10. September 2023 dazu treibt, sein Messer einzustecken, ins Auto zu steigen und umherzufahren auf der Suche nach Opfern. Wieder sind seine Eltern im Urlaub und Andreas kümmert sich allein um den Hof, füttert die Schweine und die Hühner. Außerdem muss er eine Menge Papierkram erledigen, bevor seine Eltern wiederkommen. Schon vormittags hat er laut eigener Aussage das Gefühl, nicht mehr hinterherzukommen, aber er hat niemanden, mit dem er darüber sprechen kann. Mittags schaut er sich deshalb Pornos an, um sich von der Situation abzulenken. Das werden später die Untersuchungen seines Handys und seines Computers ergeben. Nachmittags presst er Gras zu großen Ballen zusammen, aber er schafft nicht so viele, wie er eigentlich müsste. Bei dem Gedanken daran, was sein Vater dazu sagen wird, wenn er wiederkommt, wird Andreas noch frustrierter. Sein Klappmesser mit dem blauen Griff und der 9 cm langen Klinge hat er auf dem Hof sowieso meistens dabei. Er steckt das Messer ein und fährt los und macht sich auf die Suche nach einem Opfer. Andreas Borkholz weiß, wie man mit dem Messer Schweine tötet. Mit einem Stich in die Drosselgrube, also der kleinen Wölbung zwischen den Schlüsselbeinen unterhalb des Kehlkopfes. Genauso will er es auch bei einem Menschen machen. Die Richter sind sich sicher, dass Andreas Borkholz dafür gezielt nach einer zierlichen Frau Ausschau gehalten hat, damit er sie einfacher überwältigen kann. Mara Sophie war also an diesem Abend einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wollte das Opfer lediglich zum bloßen Objekt seiner Wut und seiner Frustration über seine Lebenssituation machen. So werden es die Richter später beschreiben. Eine Situation, für die Mara Sophie nichts konnte und von der sie auch nichts wusste. Trotzdem musste sie sterben. Andreas Borkholz fährt nach der Tat wieder nach Hause. Auf dem Hof versucht er, sein Auto von Spuren zu befreien und versteckt das Messer neben dem Carport in einem Gebüsch. Danach schaut er sich wieder Pornos im Internet an und arbeitet weiter auf dem Hof, als wäre nichts gewesen. Während für Mara Sophies Familie eine Welt zusammenbricht, füttert Andreas Borkholz nur wenige Kilometer entfernt die Schweine und kontrolliert die Felder.
Okay, also er hat sich jemand gesucht, der für ihn leicht zu überwältigen war. Und weil das so leicht war, ist er gleich wieder los und hat die nächste Frau angefallen.
Das kann auch für mich eine Erklärung sein, was die Bandbreite der Opfer angeht. Also, dass er den 14-jährigen Jungen, den Simon, entführt hat, kann ja auch dadurch zu erklären sein, dass der einfach verfügbar war und dass er sich von dem keinen großen Widerstand und keine Gegenwehr erwartet hat, weil das vielleicht ein kleiner, zierlicher Junge war. Auch da wieder so eine komplette Wahllosigkeit. Ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um sexuelle Präferenzen oder so, sondern er hat sich Opfer gesucht, die für ihn leicht zu haben waren.
Ja, er hätte sich natürlich auch ältere Leute suchen können, die dann quasi bildlich für seine Eltern stehen.
Ja.
Aber diese jungen Frauen waren halt allein unterwegs und vielleicht hat er vor seinen Eltern auch mehr Angst, dass er sich nicht an ältere Leute getraut hat. Ich rede jetzt einfach küchenpsychologisch irgendwas. Ich habe zu viel Criminal Minds angeschaut. Aber
das ist ja grundsätzlich nie eine schlechte Idee. Ich glaube aber schon, dass zumindest die Morde oder die Mordversuche an den jungen Frauen, dass das eine sexuelle Komponente hatte, weil er hat sich ja Pornos angeschaut, bevor er losgezogen ist. Ne?
Man sagt ja auch, dass mit dem Messer, dass das Messer so eine Art Verlängerung des Penis darstellt für sehr viele, die damit töten.
Ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Krass.
Nein? Ja. Nee. Habe ich schon öfter mal gehört.
Also
wird nicht in jedem Fall zutreffen, aber vielleicht.
Ja, also interessant ist, was danach auch passiert, weil er könnte ja jetzt theoretisch stoppen, sagen, oh mein Gott, ich habe einen Menschen umgebracht. Aber man sieht ja schon am Nachtatverhalten, dass er einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen, dass er das irgendwie in sich selbst verkapseln und wegschieben kann, dass er da gerade einen Menschen getötet hat. Die Richter vermuten später, dass Andreas Borkholz nach dem Mord an dem 17-jährigen Mädchen eine Zufriedenheit spürt, die er vorher so noch nicht kannte. Also er hat jetzt zum ersten Mal so eine Grenze überschritten, aber diese Zufriedenheit Zufriedenheit.
Gewisse Macht auch erlebt.
Ja, natürlich, genau. Er hat das die größte Macht, die man überhaupt haben kann. Die Macht über Leben und Tod. Er hat einem anderen Menschen das Leben genommen. Aber dieses Gefühl der Zufriedenheit hält natürlich nur kurz an. 2 Tage später kommen Andreas' Eltern aus dem Urlaub wieder. Gemeinsam arbeiten Andreas und sein Vater wieder auf dem Hof und bringen die Aufgaben zu Ende, die Andreas nicht allein geschafft hat. Und wie er es schon erwartet hat, es gibt wieder Stress. Doch Andreas weiß jetzt auf eine sehr kranke Art und Weise, was er tun muss, um sich besser zu fühlen. Also packt er seinen schwarzen Rucksack mit 3 Messern, Kabelbindern, Panzerband und anderem Werkzeug. Das spricht ja dafür, dass er eigentlich noch ganz andere Sachen vorhatte, weil sowas wie Kabelbinder und Panzerband nimmst du ja nur mit, wenn du jemanden entführen willst. Das brauchst du ja nicht, wenn du jemanden in Anführungsstrichen
zu töten.
Ja, nur erstechen willst. Sein Handy und den Pieper der Freiwilligen Feuerwehr lässt er zu Hause. Also das spricht natürlich dafür, dass er zu dem Zeitpunkt schon den Plan hat, jemanden zu töten oder zu entführen, vielleicht auch beides, und dabei eben keine digitalen Spuren hinterlassen will. Also er geht da durchaus geplant vor. Mhm. Das passt natürlich nicht zu diesem, ich wollte ja nur irgendwie Zigaretten holen und weiß selber nicht, wie ich zu McDonald's gekommen bin. Vor Gericht werden auch die Aufnahmen der Überwachungskameras vom 2. Tatort, dem McDonald's-Parkplatz in Sulingen, gezeigt. Sie zeigen, wie Andreas Borgholz in seinem silbernen VW mehrmals auf den Parkplatz fährt und dann wieder runter. Etwa 40 Minuten wartet er dort auf ein Opfer, bis Julia Hase auftaucht. Das Gericht ist sich sicher, Andreas Borgholz hat das Gelände genau ausgekundschaftet, und hätten die Zeugen nicht eingegriffen, hätte Andreas Borgholz auch die 30-Jährige ermordet. Und selbst als Borgholz nach diesem Mordversuch überall von der Polizei gesucht wird, will er die nächste Frau angreifen. Dieses Mal nicht mit dem Messer, sondern mit seinem Auto. Der Angeklagte selbst behauptet zwar weiterhin, dass das mit Annalena Seifert nur ein Unfall war, aber die psychiatrischen Gutachter haben dazu eine andere Theorie. Sie glauben, dass Borgholz bei seinem Angriff auf Julia Hase gemerkt hat, dass eine Messerattacke riskant ist, vor allem wenn sich das Opfer wehrt und er dabei gestört wird. Dazu passt ja auch, dass die Zeugen, die Julia Hase auf dem Parkplatz das Leben gerettet haben, ganz klar aussagen, dass Andreas Borgholz Angst vor ihnen hatte. 4 jungen Männern war er nicht gewachsen, deshalb das Auto.
Damit ist er auf jeden Fall der Stärkere. Klar.
Ja.
Ich frage mich nur, ob es ihm auch dieselbe, ich sag mal, Erleichterung bietet. Du hast gesagt, er hat sich so zufrieden gefühlt nach diesem ersten Mord, nachdem er sie mit dem Auto angefahren hat. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, er ja durch das Auto, durch diese ganze Karosserie gewissermaßen von seinem Opfer getrennt ist. Es ist kein so intimer Moment zwischen Täter und Opfer. Und ich frage mich, ob ihm das wirklich gereicht hätte, wenn er nicht dann gleich gefasst worden wäre, oder ob er dann nicht doch zum Messer zurückgekehrt wäre oder sich noch weiter ausprobiert hätte, bis er in Anführungsstrichen seine Methode findet, wie man es ja von einigen Serienmördern kennt, na, dass sie sich so ausprobieren, bis sie dann herausfinden, womit fühle ich mich tatsächlich am wohlsten.
Ja, die Gefahr hätte bei ihm definitiv bestanden. Also der hätte garantiert nicht aufgehört an der Stelle. Ich glaube, das Auto hat noch eine andere Rolle für ihn, weil das Auto so ein bisschen ihm Sicherheit gibt und Zufriedenheit. Es ist ja für ihn auch mit positiven Sachen verknüpft. Er fährt immer dann Auto, wenn es ihm schlecht geht. Ne? Also es kann auch sein, dass er versucht hat, so 2 Sachen miteinander zu kombinieren, die ihm Freude bereiten, so krass das auch klingt in diesem Zusammenhang, ne? Aber Autofahren bereitet ihm Freude und offenbar bereitet ihm auch Freude, Frauen zu töten. So.
Ja, oder wie wir gemeint haben, diese Macht zu spüren.
Ja.
Aber er hat ja jetzt nicht mit dem Auto angefangen und ist dann zum Messer aufgestiegen, wenn man das so sagen kann, sondern es war ja genau andersrum. Also er hat es von dem sehr persönlichen, körperlich nahen Kontakt übergegangen zu einer großen Entfernung zwischen ihm und seinem Opfer.
Das zeigt auf jeden Fall, dass es ihm vor allem um das Töten an sich geht, ne? Also gar nicht so sehr um die Methode. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich hätte er dann mit mehr Versuchen irgendwann seine Methode in Anführungsstrichen gefunden.
Ja.
Aber da scheint es vor allem darum zu gehen, ein Leben zu nehmen. Und wie ist eigentlich egal?
Wie ist egal?
Und von wem ist fast auch egal. Also hätte halt jede Frau treffen können. Vielleicht sogar auch ein Mann, wenn er irgendwo einen Mann gesehen hätte, von dem er sich sicher sein kann, dass er den überwältigen kann, der gerade alleine unterwegs ist. Vielleicht hätte er sich das auch getraut. Also das
mit dem Auto kannst du natürlich eine größere größere Bandbreite an Menschen töten. Weil selbst wenn du The Rock vor dir stehen hast, den kannst du umfahren. Als Andreas Brockholz, den kannst du nicht mit dem Messer töten.
Ja, das stimmt. Also das Krasse ist ja auch, dass er weitermacht, obwohl er weiß, dass er von der Polizei gesucht wird. Also er steht ja enorm unter Druck und er hat ja jetzt gelernt, dass er Druck damit abbauen kann, indem er Menschen tötet. Dafür fährt er offenbar auch ganz gezielt nach Burgwedel dann am Ende, nachdem er da so ein bisschen hin und her gefahren ist, von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen, dann wieder zurück nach Niedersachsen. Weil hier in Burgwedel kennt er sich tatsächlich aus, weil er hier häufiger Sexarbeiterinnen besucht, die mit ihren Wohnwagen auf abgelegenen Parkplätzen oder an Landstraßen stehen. Also auch da haben wir wieder dieses zu Orten zurückkehren, wenn man unter Druck steht, die man kennt. Mhm. Ein Gutachter, der sich das Auto und auch die Straße nach dem Aufprall später genauer anschaut, wird feststellen, es gab keine Bremsspuren. Andreas Brockholz hat also keine Sekunde gezögert und ist einfach ungebremst in Annalena Seifert hineingefahren von hinten. Wäre es ein Unfall gewesen, so wie er behauptet, dann hätte es ja eigentlich Bremsspuren geben müssen, denn die Straße ist an dieser Stelle gut einsehbar und die 18-Jährige ist ja nicht auf der Fahrbahn, sondern neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen gejoggt. Also er hätte noch früh genug die Joggerin sehen können und dann ausweichen können oder eben auch bremsen. Annalena Seifert hat nur überlebt, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, Andreas Brockholz dachte, sie sei tot. Und damit ist eigentlich diese ganze Es-war-ein-Unfall-Theorie widerlegt. Am vorletzten Prozesstag soll sich Andreas Brockholz nochmal ein Foto von Mara Sophie ansehen. Das war ihrer Familie besonders wichtig, weil im gesamten Prozess so viel über Andreas Brockholz gesprochen wurde, aber nur wenig über die Opfer und das, was sie ausgemacht hat. Wir wollten Mara Sophie nochmal ein Gesicht geben, sie lebendig werden lassen, sagt die Anwältin der Familie. Andreas Brockholz schaut sich das Foto zwar an, zeigt aber dabei keine Regung. Die Anwälte der Opfer fordern ihn nochmal sehr eindringlich dazu auf, endlich die Frage nach dem Warum zu beantworten. Doch Brockholz schweigt weiter. Am letzten Prozesstag schaut er immer wieder auf die Uhr, als könne er es gar nicht erwarten, endlich aus dem Gerichtssaal rauszukommen. Doch eins ist auch schon... Ja, das ist wirklich frech. Also das ist so, weißt du, als ob der was Besseres zu tun hätte, da jetzt gerade zu sitzen.
Ja, der hat einfach keinen Bock drauf.
Ja, nachvollziehbar. Man hat wahrscheinlich wenig Bock, irgendwie vor Gericht zu sitzen, weil man irgendwie wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt ist. Aber das muss man dann wohl tun.
Ja, Konsequenzen.
Eine Sache, richtig, Dinge haben zum Glück in dem Fall Konsequenzen. Eine Sache ist schon weit vor dem Urteil klar. Auf seinen geliebten Hof mit seinen Tieren wird Andreas Brockholz für sehr lange Zeit nicht mehr zurückkehren.
Ja, ist doch richtig so, würde ich mal sagen. Wie lautet denn das Urteil?
Ich glaube, das Urteil ist jetzt für uns alle nicht ganz überraschend. Am 15. Juli 2024 wird Andreas Brockholz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Laut Gericht hat er in allen drei Fällen heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt. Also heimtückisch ist ja ganz klar, die Frauen haben keine Ahnung gehabt, was da passiert. Ja. Und die niederen Beweggründe nimmt man ja ganz gerne zur Hand, wenn man nicht so genau die Motivlage erklären kann. Mhm. Das Gericht hält ihn für voll schuldfähig. Die Opfer hatten keine Ahnung und waren völlig wehrlos. Das hat der Landwirt für seine Zwecke ausgenutzt. Auch deshalb wird bei dem Angeklagten die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Für das Gericht steht fest, Andreas Brockholz hat einen Hang zu schweren Straftaten. Gleichzeitig mangelt es ihm an Empathie. Deshalb glauben die Richter, sobald sich die Gelegenheit ergibt, wird Andreas Brockholz immer wieder straffällig werden, was ich für nicht ganz abwegig halte, weil da, also diese drei Taten innerhalb so kurzer Zeit.
So kurze Zeit, ja.
Ne? Also,
ja klar, das lässt darauf schließen, dass er früher oder später erneut zum Täter werden wird.
Genau, und deswegen wird Andreas Brockholz wahrscheinlich nie wieder freikommen und wenn doch, dann darf er nie wieder ein Auto steuern, denn das Gericht entzieht ihm für immer den Führerschein. Das hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Fall. Ich wusste gar nicht, dass das geht, also in dem Fall absolut sinnvoll, ja. Während des Prozesses ist sehr viel darüber diskutiert worden, ob Andreas Brockholz die Taten vielleicht auch aus Frauenhass begangen hat. Aber dafür gibt es keine Beweise, auch weil der Angeklagte die ganze Zeit geschwiegen hat. Wir hatten ja schon das so ein bisschen, also du hattest es ja so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht diese Frauen ein Symbol sind für vielleicht seine Mutter, ja, also eine Person, die ihn irgendwie enttäuscht hat in seinem Leben. Aber das kann eben nicht wirklich belegt werden, weil er selber nichts dazu gesagt hat. Ein sexuelles Motiv wird von den psychiatrischen Gutachtern ebenfalls ausgeschlossen. Also die sagen, Andreas Borkholz hat sich zwar Pornos angeschaut bei keiner der drei Taten, aber versucht, irgendwelche sexuellen Handlungen vorzunehmen. Ihm ging es darum, seinen Frust loszuwerden und dabei hat er offenbar Freude am Töten entwickelt. Trotzdem wird Mordlust als Motiv später verworfen, denn das Töten stand für Andreas Borkholz nicht im Vordergrund. Der Angeklagte ist mit seinem Auto durch die Gegend gefahren und hat sich wahllos Opfer ausgesucht, sagt der vorsitzende Richter. Also das Töten im Sinne von die Tätigkeit des Tötens stand nicht im Vordergrund. Also deswegen war auch die Waffe eigentlich egal. So, ne?
Ja, verstehe.
Es ging jetzt nicht darum, die Opfer besonders qualvoll zu Tode kommen zu lassen, sondern da ging es eben darum, Leben zu beenden. Überforderung und Unzufriedenheit hätten Andreas Borkholz angetrieben, so das Gericht. Dafür spricht auch, wie sich das Verhalten des Landwirts in der U-Haft geändert hat. Hier geht es ihm deutlich besser. Er hat keine Kopfschmerzen mehr. Er macht auch nicht mehr ins Bett. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, Andreas Borkholz wollte den drei Frauen das Leben nehmen, um sich selbst besser zu fühlen. Er war frustriert, er hat sich machtlos gefühlt, er hat sich klein gefühlt und hat sich versucht, diese Macht zurückzuholen. Es hätte also wirklich jede Frau treffen können.
Oder im Grunde auch Männer. Oder Kinder, wenn Kinder da allein unterwegs gewesen wären, weil Kinder sind natürlich noch mal ein Stück verletzlicher.
Total. Also gerade, wo jetzt die Gutachter sagen, sie glauben eben nicht, dass es eine sexuelle Komponente gibt, hätte er auch dementsprechenden Mann oder Kinder nehmen können. Und das ist für die Familien der Opfer natürlich wahnsinnig schwer zu ertragen. Also diese Vorstellung der kompletten Wahllosigkeit. Die letzten Worte im Prozess richtet der vorsitzende Richter deshalb auch an die Familie von Mara Sophie. Er hofft, dass sie jetzt nach diesem Urteil wieder zu einer Art von Normalität zurückfinden können. Ich glaube, da würde sich Mara Sophie drüber freuen.
Ja, dieses Wort Normalität, ne? So wie vorher wird's nicht mehr, kann es nicht mehr werden. Die Familien, die leiden nach so einer schrecklichen Tat und Mara Sophie kommt nie wieder zurück. Ja. Annalena ist erstmal zumindest im Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob sie sich seither schon oder wie sehr sie sich seither schon erholen konnte. Und Julia hat auch schlimme Verletzungen erlitten. Ja. Und natürlich zu diesen äußerlichen Verletzungen kommen die inneren dazu. Also die psychischen, kommt die Angst dazu, die sie vermutlich so leicht nicht mehr loswerden. Da ist ja nichts mehr so wie früher.
Ja, also Normalität, deswegen habe ich gerade gesagt, eine neue Normalität. Ich glaube,
ja, wie wir es alle, schöner Begriff, den wir durch Corona gelernt haben.
Ja, ist ja tatsächlich so. Also die Normalität in dem Sinne wird nie wieder da sein, aber vielleicht kann man zu einer Art neuen Normalität finden. Ich kann ja mal ein bisschen was, weil du gerade die Frage gestellt hast, zu den Opfern von Andreas Borkholz erzählen. Also Simon, das erste Opfer, der ja damals 14 war, der ist mittlerweile erwachsen und arbeitet als Kfz-Mechaniker und der ist auch interviewt worden zu dem Fall. Also als er davon erfährt, kommt bei ihm alles wieder hoch. Da merkt man, was einem hätte passieren können, sagt er 2023 in einem Interview mit RTL. Ne? Weil er ist ja wirklich noch davon gekommen, aber niemand weiß, was passiert wäre, wenn er nicht sich befreit hätte. 7 Jahre nach seiner Entführung ist Simon, und das finde ich total krass, seinem Entführer nochmal ganz, ganz nah gekommen. Nur eine halbe Stunde, bevor Andreas Borkholz auf dem McDonald's-Parkplatz Julia Hase angreift, ist Simon an diesem Tag mit Freunden zum Essen in genau dieser Filiale. Also krass,
Gänsehaut.
Ne? Ja, das ist richtig, richtig gruselig. Also wenn die eine halbe Stunde länger da gesessen hätten, dann wären sie wahrscheinlich aufeinander getroffen in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe ja gerade von Julia Hase gesprochen, also die von Andreas Borkholz nachts auf dem McDonald's-Parkplatz angegriffen wurde, für die ist nichts mehr wie vorher. Das Messer hat ihre Kniesehne zum Teil durchtrennt, sie muss operiert werden und ist danach psychisch kaum in der Lage, ihre Wohnung allein zu verlassen oder auch nur einem geregelten Tagesablauf nachzugehen. Nach der Tat ist sie krankgeschrieben. Noch ist unklar, ob es für sie jemals wieder so etwas wie eine Normalität geben wird. Und das hatten wir auch schon ganz oft in den Folgen. Auch das, wenn man jetzt äußerlich nicht die allergrößten Verletzungen sieht, kann es trotzdem das Leben vorbei sein, so wie es vorher war.
Ja.
Auch Annalena Seifert fällt ihr Alltag nach der Tat sehr schwer. Sie hat große Probleme im Studium. Also im Rollstuhl sitzt sie nicht mehr, aber natürlich körperliche Einschränkungen immer noch und eben psychische Probleme.
Klar.
Die Opfer und auch die Familie von Mara Sophie hat der Prozess sehr viel Kraft gekostet. Doch für die Familie gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick. Sie können sich sicher sein, dass Andreas Borkholz ihnen im kleinen und beschaulichen Kirchdorf nie wieder über den Weg laufen wird und dass er wohl auch nie wieder eine andere Frau angreifen kann. Trotzdem leidet die Familie natürlich sehr unter der Tat, hat Schlafprobleme und Angstzustände. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, so eine Tat hat immer viel mehr Opfer als die, die man auf den ersten Blick sehen kann.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es auch für Andreas Eltern schwierig sein wird seither. Mhm. Die müssen damit kämpfen, dass sie einen Sohn haben, der wegen dieser Taten im Gefängnis sitzt. Aber dort ist gemeint, dass hier nicht viel emotionaler Bezug da ist. Und ja, inwiefern sie das an sich heranlassen können überhaupt. Sie werden es zumindest im Ort spüren, beim Einkaufen oder wenn sie mal einen Kaffee trinken wollen.
Das wollte ich gerade sagen, die sind immer die Eltern des Mörders. Das wird ja bleiben, ne?
Ja.
Also auch für die hat sich das Leben komplett geändert durch die Taten ihres Sohnes. Also
sie haben jetzt auch niemanden mehr, der diesen Hof übernimmt.
Ja, das ist vielleicht für sie auch.
Auch für sie ändert sich sehr, sehr viel.
Ja, genau.
Ich sag mal, der Einzige, für den das ganz gut ausging, ist tatsächlich Andreas. Andreas hat keine Kopfschmerzen mehr und Andreas macht nicht mehr ins Bett.
Ja.
Er hat einen geregelten Tagesablauf.
Ja.
Er ist jetzt diesem Druck von zu Hause nicht mehr ausgesetzt. Mhm. Ich sage nicht, dass das Leben im Gefängnis einfach ist. Das ist es sicherlich nicht, auch für ihn nicht. Aber wenn jemand, als Kind machen wir alle ins Bett, ja, ganz klar.
Ja, ja.
Aber wenn du im Erwachsenenalter mit funktionierender Blase und, wie heißt das, Schließmuskulatur noch ins Bett machst, dann hat das psychische Ursachen.
Absolut.
Und wenn er im Gefängnis, wo er weg ist von seinen Eltern, nicht mehr ins Bett pinkelt. Ah, das hat eine Aussagekraft, oder?
Ja, es ist so schlimm, dass er erst diese furchtbaren Dinge tun musste, um vielleicht die Hilfe
Wahnsinn.
Zu bekommen, die er jetzt hoffentlich bekommt. Ne? Also,
Wahnsinn.
Aber ich finde, das zeigt mal wieder, wie wichtig es einfach ist, präventiv zu arbeiten, ja, also bei psychischen Erkrankungen und Problemen erstmal sich selbst darum zu bemühen, in eine Therapie zu gehen, unterstützt zu werden von seinen Eltern in so einem Fall und auch einen Therapieplatz zu bekommen. Mir ist natürlich völlig klar, dass das auch ein ganz großes Problem ist.
Genau, das ist ja, und dann, ich sag immer, ja, geh halt in Therapie, aber vor allem am Land ist es oft sehr schwierig.
Total.
Einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, dann musst du es dir auch leisten können.
Ja.
Kleiner Hinweis, ich nehme mal an, das ist in Deutschland genauso. TherapeutInnen, die sich noch in Ausbildung befinden, sind günstiger, die dürfen nicht so viel verlangen, sind aber dadurch, dass sie noch in Ausbildung sind, auch sehr interessiert daran, tatsächlich noch selbst was zu lernen und tatsächlich mit den Leuten auch zu arbeiten. Ich war selbst schon bei 2 Therapeutinnen, die noch in Ausbildung waren. Ich kann ich nur empfehlen. Dafür kannst du halt das, was du da zahlen musst, dann nicht mehr mit der Krankenkasse abrechnen. Muss man schauen, was am Ende günstiger ist.
Das stimmt. Aber ich habe auch von einigen gehört, die an so, das ist oft an Universitäten angeschlossen, wo Psychologie gelehrt wird. Auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis sind Leute bei Therapeutinnen und Therapeuten, die in solchen Ambulanzen arbeiten, also die noch in Ausbildung sind oder gerade mit der Ausbildung fertig sind. Also deswegen ist super guter Tipp, gibt's in Deutschland auch. Und ja, also absolut. Das ist natürlich immer davon abhängig, dass man das auch umsetzen kann, wie du gerade schon sagtest.
Ja.
Ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich jetzt gerade wieder eine Therapie angefangen habe, das ist so gut. Das hilft so sehr. Und auch, ne, wenn jetzt dann wieder der Vorwurf kommt, ihr seid so verständnisvoll mit den Tätern, das wollen wir gar nicht sein, überhaupt nicht. Also das ist nochmal total ekelhaft, was der gemacht hat. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht. Aber wenn du schon früher ansetzen würdest, und das, denke ich, macht dieser Fall ja ganz deutlich, dem hätte man helfen können und dem hätte man helfen müssen und dann wären wahrscheinlich diese Dinge nicht passiert.
Ja, dafür sind aber unsere Einrichtungen irgendwie nicht
ausgelegt, ne?
ausgelegt, ja, danke für das Wort. Also schon in der Schule, weißt du, nur du kannst die Lehrer auch nicht dafür verantwortlich machen.
Nee.
Und generell ist Therapie ja noch oft, also es hat sich schon sehr geändert in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren. Und Andreas ist jetzt ein kleines Stück älter als wir, aber nicht mal so viel.
Ja.
Es hat sich schon sehr viel getan. Therapie oder Leute, die in Therapie sind, werden nicht mehr so stigmatisiert, wie es mal war.
Voll.
Aber es ist in den Köpfen vieler immer noch so verhaftet, dass, ja, ich bin ja nicht verrückt, ich muss ja nicht hingehen, ich komme ja allein klar oder meine Güte, ich habe einen Ex-Freund, der hat gemeint, nö, also er hat kein Alkoholproblem, er geht jeden Abend in die Bar.
Ach so. Ja.
Ja, er geht jeden Abend in die Bar, trinkt irgendwie seine 3-4 Bier und redet dann mit dem Barkeeper und er braucht hier keine Therapie, weil er kann ja mit dem Barkeeper reden. Ja, ist mein Ex-Freund, aber weißt du?
Ja, ja, voll. Ja, deswegen finde ich das auch gut und wichtig. Es ist ja mittlerweile fast schon zum Klischee geworden, dass irgendwelche Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber reden, dass sie irgendwie Therapie machen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich das wichtig finde. Und wenn das jetzt gerade die Person erreicht, die es gerade braucht, dann hoffe ich, dass es halt was hilft. Ne? Deswegen finde ich, ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil es hilft wirklich wahnsinnig. Es ist so Seelenhygiene, kann man es irgendwie auch nennen. Irgendwie so stelle ich mir das immer vor, ne?
Ja.
Die ganze Scheiße irgendwie mal von sich zu lassen. Und jetzt witziger Fact, und da haben wir wieder so ein kleines Verknüpfen. Gerate mal, aus welcher Stadt meine Therapeutin kommt.
Ja, aus der Stadt der Psychotherapie.
Na, richtig, okay. Aus wem kommt sie?
Na, Wahnsinn.
Ja, ey. Ja, also siehst du, da schließt sich der Kreis wieder. Und es kann, glaube ich, vielen Menschen helfen.
Ja. Mir ist jetzt noch was eingefallen zu Andreas Borkholz. Und zwar, was ich mich gefragt habe, ist, was hat er denn in den Jahren davor und dazwischen gemacht? Also,
du meinst, um seine Machtlosigkeit loszuwerden, sozusagen?
Ja, ja, ja. Hat er da Tiere gequält oder getötet? Hat er sich selbst verletzt? Oder hat er sich von einem Tag auf den anderen, da, wann war das, 2016, gedacht, ach ja, jetzt entführe ich ein Kind? Dafür landet er vor Gericht, dann macht er jahrelang nichts und eskaliert von einem Tag auf den anderen wieder so sehr, dass ein Mord nicht ausreicht, sondern er 2-3 Tage später die nächste umbringen will. Also, was war denn in den 7 Jahren dazwischen? War da was?
Spannende Frage. Also zumindest haben die Ermittlungen nichts ergeben. Also Morde hat es nicht gegeben, wo er der Täter sein könnte.
Ja, das wüsste man wahrscheinlich.
Aber man muss, so hart das jetzt auch klingt, ja davon ausgehen, wenn jemand in der Landwirtschaft arbeitet, mit Tieren arbeitet, hat er natürlich viele Gelegenheiten, Lebewesen zu töten, ohne dass es auffällt.
Ja, schon. Aber es hat ja dann offensichtlich nicht mehr gereicht. Also hat es 7 Jahre lang tatsächlich gereicht, einfach als Schweinebauer hin und wieder ein Schwein berufsmäßig zu töten? Oder ist da noch ganz anderes passiert vielleicht?
Ja, das ist eben das, was wir wahrscheinlich, da sind wir wieder bei der Blackbox, nie erfahren werden, weil er sich ja nicht irgendwie in die Karten schauen lässt, aber zumindest von ermittlungstechnischer...
Und die Eltern werden das auch nicht sagen, wenn sie irgendwie herausfinden, dass da gekreuzigte Hühner irgendwo beerdigt sind auf ihrem Hof.
Wahrscheinlich eher nicht, nee. Also fassen wir zusammen, ich glaube, das ist ein Fall, wo Reden viel hätte verhindern können. Innerhalb der Familie, ne?
Ja.
Vor allem. So.
Es ist einfach traurig. Es ist wirklich traurig.
Das stimmt. Das stimmt. Es ist wahnsinnig traurig. Nichtsdestotrotz war es spannend, irgendwie dich an meiner Seite zu haben, wie immer, und so zu diskutieren. Wirklich, also ich fand, heute haben wir mal so ein bisschen mehr hin und her diskutiert, und das ist auch mal, finde ich, ganz cool, sich so mal auszutauschen. Und das ist das Tolle irgendwie daran, dass man dann oft durch den Gegenüber nochmal auf Ideen kommt. Also was du jetzt gerade gesagt hast mit, was war in den Jahren dazwischen, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, aber sie ist ja total naheliegend. Alleine deswegen war es schön, dass du wieder mal bei mir im Podcast zu Gast warst. Und ich bin ja auch bald bei Das ein bisschen Mord sind, haben wir schon angekündigt, im Februar.
Im Februar dann.
Je nachdem, wann ihr jetzt diese Folge hier hört, ist es wahrscheinlich vielleicht die letzte Folge des Jahres 2025, die ihr hört. Mhm. Und dann geht's natürlich nächstes Jahr weiter. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, kann ich schon mal sagen, dass die Dosis Verbrechen von nebenan sich im kommenden Jahr, so 2026, erhöhen wird und dass du dabei auch eine Rolle spielst. Mehr
ja,
sagen
ja,
wir natürlich
zu viel
nicht.
Verraten.
Nein. Also ihr könnt euch wirklich, also das kommende Jahr wird cool. Da kommen coole Dinge im Podcast-Bereich. Vielleicht kommen auch coole Dinge im Fernsehen. Es ist verrückt.
Im Fernsehen, Philipp?
Ja.
You're such a tease.
Ich weiß, aber das ist doch, man muss auch mal ein bisschen gemein sein. Das hat man beim Radio gelernt. Teasen.
Yeah.
Das tue ich jetzt. Nein, ich finde es selber immer so ein bisschen doof, aber ich kann noch nicht so viel sagen, weil ich es nicht darf.
Ja, klar. Philipp von Tease nenne ich dich jetzt.
Ja, das nächste Mal, nächster Live-Podcast, dann im Martini-Glas mit den, wie heißen die denn, die man vor den Nippeln hat? Gibt es einen Namen für diese?
Tassels. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt. Tassels,
die so aussehen wie so Gardinenpropfen, die so bei Gardinen am...
Ja, genau, die Quasten, die du dir auf die Brustwarzen klebst.
Quasten, so, ja, das Wort habe ich gesagt. Genau, das werde ich tragen. Mal sehen, wie sich mein Verkauf von Tickets jetzt nach diesem Teaser hier entwickelt. Ich weiß es nicht.
Schießt in die Höhe.
Es wird hoffentlich in die Höhe schießen. Es war ganz toll mit dir.
Ja,
liebe Grüße nach Wien und danke, dass du mal wieder mein Gast warst.
Ja, liebe Grüße zurück nach Gütersloh und ich danke dir herzlich und freue mich schon, wenn du dann bei mir zu Gast bist und wir 2026 noch viel mehr zusammen machen.
Oh ja, und jetzt haben wir schon genug verraten. Also, auf Wiederhören.
Tschö, Bussi Baba.
Bussi Baba und tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.